ARD Sounds.
MDR Kultur. Diskurs.
Am Mikrofon Stefan Petraschewski und ich bin im Gespräch mit der Leipziger Choreografin und Regisseurin Irina Pauls, die seit den 90er Jahren Tanzstücke choreografiert, die den sogenannten Strukturwandel im Leipziger Südraum thematisieren. Südraum, das waren ländliche Gebiete, dann war es Braunkohletagebau, heute gibt es da viele Seen. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön.
Ich grüße Sie. Guten Tag.
Ihre Stückentwicklungen fragen, wie die Menschen ihren Alltag dort bewältigen, wie lebensgrundlegende Arbeit gleichzeitig Lebensraum zerstört, was Heimat und Identität bedeuten, wenn ganze Dörfer, Wälder und Felder weggebaggert sind. Ja, und Ihr neues Stück heißt jetzt Siebenbrücken. Hat das was mit dem Karat-Song zu tun?
Ja, es hat damit zu tun. Und zwar gibt es den Leipziger Autor Helmut Richter. Und Helmut Richter hat eine Reportage geschrieben in den 1960er Jahren über den Aufbau des Kraftwerkes Thierbach, also Kohleverstromung, Braunkohlegebiet. Diese Reportage wurde dann eingestampft zu DDR-Zeiten. Es ging darum, wie die Menschen aus den sozialistischen Bruderländern damals zusammengearbeitet haben. Und natürlich kam dann immer wieder das Thema Umsiedlung, Generation, was war im Krieg, kam immer wieder mit auf und war Teil der Reportage. Helmut Richter hat das ja dann weitergeführt, das Thema, hat dann ein Hörspiel geschrieben und er hat dann ein Filmszenario geschrieben zu diesem Thema. Und dieser Film heißt Siebenbrücken. In den 70er, ich glaube 78, ist der dann gezeigt worden, von der DEFA gedreht. Und natürlich wurde ein Titelsong gebraucht. Mhm. Und dann schrieb Helmut Richter das Gedicht Siebenbrücken. Mhm. Und es geht darum, ganz klar, um Umsiedlung, Heimatlosigkeit, Heimatverlust. Und dann hat Karat, wurde beauftragt dazu, die Musik zu schreiben. Später hat das dann Peter Maffay übernommen. Aber es ist für mich ein ganz, ja, deutliches Thema: Umsiedlung, Heimatverlust und vor allem auch die Verbindungen zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland ehemals und die Verbindung der Menschen über diesen Song.
Lassen Sie uns mal so starten. Also Ende Mai 2026, es ist warm, viele Leute sind am Kospudener See. Tolles, klares Wasser, richtig tief, ich glaube fast 100 Meter, Segelboote, junge Birken, an denen Hängematten schaukeln. Und am Horizont weit weg das Braunkohlekraftwerk Lippendorf, das kleine Wolken in den Himmel bläst, eigentlich ein idyllisches Bild. Aber der Name Kospuden deutet ja auf etwas anderes hin, nämlich auf ein weggebaggertes Dorf. Denken Sie daran, wenn Sie da baden?
Auf jeden Fall. Ich kann gar nicht unbeteiligt dort stehen, und selbst wenn ich schwimme, habe ich das Gefühl, unter mir sind Dörfer, unter mir existieren noch Reste von Menschen und Lebenswirklichkeiten. Und das ist ganz eigenartig. Also ich war ja viele Jahre in den alten Bundesländern als Ballettdirektorin engagiert und kam mir dann wieder, und ich habe die Erinnerung an diesen Braunkohletagebau, an dieses große, tiefe Baggerloch, was immer näher rückte, und komme eben dahin und sehe, ich musste unbedingt in diese Region, und sehe eben diesen glitzernden See. Und das hat mich so tief bewegt, dass das eigentlich der Grund war, warum ich wieder in die Region gefahren bin und warum ich wieder angefangen habe, mich künstlerisch damit zu befassen.
Junge Menschen wissen das heute nicht. Die baden da und finden es einfach nur toll. Ja,
ja, man... Ich weiß nicht, welche Haltung ich dazu einnehmen kann. Also ich finde das sehr verständlich, aber ich denke, trotz allem ist es wesentlich, auch die Geschichte der Landschaft, der Orte zu kennen, vor allem in der Region, in der man lebt.
Also es sind ja, glaube ich, über 60 Orte weggebaggert worden. Ja, ja. Das ist ja eine wahnsinnige Zahl. Sie sind Choreografin, 1961 in Leipzig geboren. Viele kennen Ihren älteren Bruder Tom Pauls. Dann haben Sie in Dresden Tanz studiert an der renommierten Palucka-Schule. Dann nochmal Choreografie an der Leipziger Theaterhochschule Hans Otto. Und sind dann in der Endzeit der DDR, also 85 bis 90, von Leipzig ans Theater in Altenburg gefahren. waren dort Ballettdirektorin. Es sind so 50 Kilometer mit dem Trabant durch den sogenannten Leipziger Südraum. Also regnerischer Tag, die Scheibenwischer, das Grau, der Staub. Wie war das damals?
Für mich war das auf der einen Seite Alltag, also Alltag durch dieses Grau zu fahren. Es war in Espenhain immer sehr spannend, weil auf der einen Seite hattest du das Werk Espenhain, wo die Briketts produziert wurden. Und auf der anderen Seite waren eben diese Wäscheleien mit der frisch gewaschenen Wäsche. Es waren diese Gemüsebeete, diese Obstbäume. Und ich war ja nur damit beschäftigt, schnell Fenster hochkurbeln und weg, weiter, weiter, weiter. Also dieses Gefühl, dass man eine Landschaft durchstreift, die einen wirklich berührt und wo man, also die Menschen unwirtlich ist. Als Mensch möchte man da nicht sein. Und für mich war das so interessant. Ich war ja so in Aufbruchsstimmung, ne? Ich war junge Choreografin. Ich hatte ein Ensemble, 16 Tänzer, Tänzerinnen und konnte dort meine eigenen Stücke machen, aber eben auch sehr viel Musiktheater. Ich habe Oper, Operette, Musical gemacht und überall wurden diese Tanzschritte gebraucht und ich war überall als Choreografin gefragt. Das heißt, das ist ja ein sehr positives, energiegeladenes Arbeiten dort für mich gewesen. Und dennoch hat es mich tief berührt, wenn ich dort war und Musicals und Operetten choreografiert habe. So heiter, fröhlich, ein etwas seltenes, seltsames Gebilde in diesem Theater, Landestheater Altenburg, wenn die Region ringsum so zerschunden war. Mhm. Das war in mir immer ein Widerspruch. Und vor allem, wenn man das täglich fährt. Also täglich dieses Erlebnis hat.
Ja, ich nehme an, Sie haben dann den Entschluss gefasst, das Thema auf die Bühne zu bringen, was in der DDR vielleicht nicht so einfach war, weil es Kritik auch war.
Ich habe ja dann im Schauspielhaus das Tanztheater gegründet und habe ein Stück dazu 1993 gemacht. Und die Voraussetzung, dass ich dazu ein Stück machen konnte, war, dass ich eben nicht mehr in festen Theaterstrukturen war, sondern am Schauspielhaus, wo ich die Möglichkeit hatte, wirklich mich mit Themen zu befassen und meine Formen von Tanz zu finden, die mich interessiert hat und die ich relevant fand. Das war die Möglichkeit dort. Und nur deshalb konnte das Stück entstehen, weil ich recherchiert habe. Ich bin nach Breuensdorf gefahren und habe dort mit den Menschen gesprochen, habe da die Situation erfahren, wenn ein Dorf halb abgebrochen ist. Und das konnte ich in meinem Stück neu bearbeiten, verarbeiten. Für mich ist das Stück auch deshalb so wichtig, weil es eben keine Vorlage mehr hatte. Es gab keine literarische Vorlage, keine musikalische Vorlage, sondern es war eine reine Recherchearbeit. Und daraus habe ich eben eine neue Ästhetik, finde ich, eine neue Form ja, für mein Tanzstück gefunden.
Also wir reden jetzt über das Stück Südraum. Ja. Und da war die Uraufführung im 93, Schauspiel Leipzig.
Im Schauspiel Leipzig, ja.
94.
Ah, 94.
Nein, es war im Juni, ich glaube 30. Juni 94. Ich habe das Programmheft ja
hier. Sehr gut.
Ach, und perfekt. Da steht ja drin tatsächlich 30.06.94. Ja.
Sehr so gut, war's. Dann bin ich dran, ab 93 wahrscheinlich.
Aber nochmal ganz kurz zurück, also in der DDR, diese Zeit 85 bis 90, ja, war es nicht möglich, das Thema im Landestheater Altenburg auf die Bühne zu bringen?
Ich hätte kein Format gewusst, wo ich das einpassen kann. Ich hatte sehr viel Glück, weil ich hatte einen sehr offenen Intendanten, also ich konnte wirklich eigene Stücke machen. Ich habe damals mit dem Ballett Die schlecht behütete Tochter angefangen. Das ist ja ein sehr traditionelles Stück und habe das versucht auch schon aufzubauen. Aber letztendlich musste ich mich ja in diesen Theaterbetrieb einfinden. Ich habe fast jedes Stück mit Orchester gearbeitet oder einen Komponisten gehabt. Und in der Theaterstruktur musst du anderthalb Jahre, zwei Jahre vordenken. Und da war so eine Recherchezeit für mich überhaupt gar nicht möglich. Ich konnte das wirklich erst in einem viel freieren Arbeitsprozess für mich finden.
Sie haben gesagt, dass Sie dann dort vor Ort waren, Heuersdorf, Breuensdorf, ja, Menschen getroffen haben, die da noch gelebt haben, die aber wussten, sie müssen da weg. Was haben die ihnen erzählt? Sind das so traurige Geschichten? Mist, ich habe jetzt, also meine Arbeit ist weg, ich muss hier wegziehen, meine Heimat geht flöten.
Das war gar nicht die Haltung. Das war für mich ja so interessant. Es war eher abgestumpft, beziehungsweise die Situation angenommen. Ich hatte das Gefühl dort, wenn ich mit den Menschen gesprochen habe, die haben mir ganz klar aufgefächert, was sie alles verlieren. Ihre Tiere, die Hühner, den Hof, ihre Nachbarn, all das, ihre Familie, die neben oder mit ihnen wohnte, ihren Klassenverband, das haben sie mir alles ganz klar aufgefächert. Aber es war nie ein weinerlicher Ton, sondern der Ton war immer, es muss ja so sein. Wir müssen hier weg. Es ist schade und es ist schwer und es geht uns schlecht, aber es ist eine gesetzte Tatsache. Und das hat mich doch viel mehr bewegt, mit den Menschen so zu sprechen, dass ich das Gefühl habe, sie nehmen das an, aber der innere Widerstand war groß.
Also soziale Strukturen gehen da ja kaputt, ja. Ne, das haben Sie gerade beschrieben. Ja. Also dann haben Sie dieses Stück gemacht, Südraum, Premiere Juni 94. Ich habe es damals gesehen als junger Kritiker. Es waren, so habe ich es mir aufgeschrieben, 11 Szenen, vielleicht waren es auch 12, also Szenen, bevor der Bagger kommt. Man sieht das Leben, also auch das Arbeiten im Jahresablauf und am Ende, letzte Szene, wird das Haus Besenrein übergeben. So habe ich mir das aufgeschrieben. Und das Besenrein, das ist ja so ein Satz aus dem Mietvertrag. Übergabe, Besenrein. Und das ist ja in dem Moment völlig absurd, wenn es dann hinterher eigentlich nur noch weggerissen wird. Und dann geht der eiserne Vorhang auf. Also man saß als Publikum auf der Hinterbühne.
Ja.
Der eiserne Vorhang ging auf und plötzlich sah man den Zuschauerraum. Was bedeutet diese Öffnung? Also ist das Raum für Neues? Ist das auch Hoffnung?
Ja, das war für mich ein ganz wichtiger Moment, weil die Zuschauer mit der Öffnung dieses Vorhangs eigentlich einen ganz großen Raum gesehen haben, einen weiten Raum, aber der war unbestimmt. Er war ja dunkel, er war nicht beleuchtet, es waren sozusagen keine Zuschauer rein zu sehen, aber es hat eine große Weite, aber auch ein großes Nichts. Etwas, was nicht zu fassen war.
Also logischerweise die Übersetzung der realen Situation in Kunst.
Ja.
Ja. Nochmal zurück auf diese Recherchen. Haben die Leute gewusst, was auf sie zukommt? Also ich meine, zu DDR-Zeiten gab es, wir feiern ja auch gerade 50 Jahre Grünau, also dieses große Neubaugebiet in Leipzig, wo man dann hingezogen wird oder hinverzogen wird.
Ja, das wussten die Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Ich war ja in Bräunsdorf, da war das ja schon halb abgebrochen. Also da waren ja schon Vandalismus, Plünderungen, leere Häuser, Schilder standen vor den Häusern. Dieses Haus ist noch bewohnt, Zäune waren abgerissen, der Friedhof, die Gräber waren schon umgestoßen. Und da habe ich mit Menschen gesprochen, die noch da waren. Das heißt, das waren ja schon die Widerständler, die so lange wie möglich dort bleiben wollten. Aber alle wussten, wo sie hingehen. Ob sie nach Grünau gehen oder in andere Dörfer. Sie konnten sich ja auch wählen. Es wurde ihnen ja auch angeboten, woanders in einem anderen Ort ein Haus zu bauen. Und dann, die haben das alle genau abgewogen und gedacht, das mache ich nicht, was will ich da? Und die Menschen haben das auch ausprobiert. Die sind ja dann erstmal in eine Gartenlaube gezogen, um herauszufinden, was nehme ich jetzt mit? Absurde Dinge sind da passiert, dass man zum Beispiel das Schaufenster der Fleischerei mitgenommen hat und woanders aufgebaut hat. Also dieses, was nehme ich mit? Was bleibt? Was lasse ich los? Ein sehr schwankender Prozess für die Menschen, aber eben unklar. Das ist das. Keiner wusste von den Menschen, wie komme ich in meinem neuen Zuhause zurecht? Wie kann ich überhaupt weiterleben?
Also wenn Sie das jetzt mit dem Schaufenster der Fleischerei erzählen, das ist ja wirklich ein bisschen absurd, weil man denkt, okay, das ist ein Stück Heimat, das ist auch ein Stück Identität. Und heute, also über 30 Jahre später, denken wir ja nochmal ganz anders darüber nach. Also wir sehen einen gesellschaftlichen Riss in der Gesellschaft, einen Rechtsruck. Und dann fragt man sich, woher kommt das denn? Und das haben wir doch gar nicht gewusst. Und dann sieht man aber zum Beispiel diese Arbeit, Südraum, dieses Fenster, das waren Fragen, die waren damals schon in der Welt und es war so eine Keimzelle.
Ja, und was für mich interessant ist, wie sehe ich das heute? Wie ist das heute, wenn ich im Bergbautechnikpark bin und mit den ehemaligen Bergleuten dort spreche? ist das wieder so interessant für mich, weil sie nach wie vor in solchen Stolz ausstrahlen. Sie strahlen in Stolz aus auf die Arbeit, auf ihre Lebensverhältnisse, auf das, was sie geschafft haben, wie sie ihr Leben bewältigt haben, wie die Wichtigkeit, die sie hatten, weil die Braunkohle nun die wichtigste Energiequelle in der DDR war. Sie haben das bewältigt, sie haben das geschafft und sie erwarten für diese Arbeit, für sich, die Anerkennung.
Die ihnen abgesprochen wird, CO2, ja. Schlimme Technik und
ja.
so weiter.
Und ich bin da ja so interessant im Gespräch und ich frage sie dann auch, wie stellt ihr euch das vor? Was denkt denn ihr? Was soll denn mit der Braunkohle passieren? Ist das gut, wie es gelaufen ist? Was habt ihr für Vorstellungen, wo wir unsere Energie herholen? Und am Anfang ist das so, sie gucken mich dann an und winken dann ab. Also da will sich keiner auf ein Gespräch mit mir einlassen. Aber je länger ich da bin und je mehr ich den Menschen zuhöre, umso mehr erfahre ich auch, wie vielfältig deren Vorstellungen sind, wie ihr Leben, auch ihre Arbeitswelt weiter zu gestalten wäre. Die haben alle Ideen.
Okay, und dann kommen Sie und machen nach diesen Recherchen sozusagen Kunst draus. Und was kann Kunst bewirken? Ist das Trost? Ist das einfach eine Verständigungsplattform? Ich meine, Sie machen das ja seitdem immer mal wieder. Und es sind dann immer Vorstellungen, in denen sitzen vielleicht 100, 200 Menschen. Wer kommt da, was interessiert die und was nehmen die mit und was kann Kunst bewirken eben?
Genau die Frage habe ich mir gestellt, als ich das Gefühl hatte, ich muss hier weiter dran arbeiten an dem Thema vor 5 Jahren. Und dann habe ich lange darüber nachgedacht, ich habe über die Menschen erzählt in dem Tanzstück Südraum. Was ist denn jetzt, was kann ich denn jetzt überhaupt dazu beitragen, was kann ich denn jetzt geben? Und was will ich denn dazu sagen? Und da war mir von vornherein klar, dass ich erstmal kein Theaterstück dazu machen möchte, sondern ich wollte in die Region gehen und bin überzeugt, dass wenn Menschen Traditionen haben, wo sie sich treffen, wo sie zueinander kommen und in Bewegung geraten, also in meinem Fall, wenn sie zusammen tanzen, wenn mir das gelingt, die Menschen dort in der Region zusammenzubringen über ein gemeinsames Pulsieren, das Vertrauen in einem gemeinsamen Kreistanz, dann könnte mir was gelingen. Und so habe ich eben geschaut und dann habe ich festgestellt, es gibt noch die Tradition des Maibaumsetzens. Das ist ja eine alte Tradition. Es sind ja viele sorbische Gründungen auch dort im Leipziger Südraum. Und bin dann hingefahren an verschiedene Orte und habe gesehen, werden Maibäume gesetzt, es wird sich gefreut, es sind Volksfeste, aber mir fehlte das Tanzen. Das gemeinschaftliche Tanzen. Und insofern war das meine grundsätzliche Idee, die ich auch weiter verfolge. Ich bin viel in der Region. Wir haben dort kleine Tanzgruppen kreiert. Senioren tanzen in Kahnsdorf, jetzt in Kitzen, Kinder tanzen in Pegau und machen im Bergbautechnikpark jedes Jahr ein großes Maintanzen. Mir ist nur wichtig zu sagen, dass dieses Tanzen kein Wiederholen von traditionellen Tanzformen ist, sondern ich bearbeite das und versuche mit unserem heutigen körperlichen Vorstellungen, wie wir heute auf Menschen und Körper zugehen, dafür die Formen zu variieren und neu zu finden. Also es geht nicht um Rekonstruktion. Aber das war für mich die Basis, als ich das gemacht habe und dann gesehen habe, wie viel Potenzial eigentlich in so einfachen Formen liegt, verbindendes Potenzial zwischen Menschen auch, dann war mir klar, ganz zum Schluss soll daraus nochmal ein Tanzstück werden, weil da kann ich wieder neu greifen, da gibt's für mich was Interessantes an künstlerischer Übersetzung. Da denke ich, das will ich richtig von vorne sehen, da will ich eine Guckkastenbühne machen, da möchte ich Formen verarbeiten. Und insofern ist das, es neu künstlerisch zu bearbeiten für die Bühne, entstanden aus dem gemeinschaftlichen Tanzen vor Ort.
Mhm. Also es klingt ja so, als wenn der Körper da klüger ist als der Kopf. Ja, der Kopf hat diesen Riss. Und der Körper kann ihn überbrücken. Ja.
Auf jeden Fall, genau das okay. war's. Und das ist auch gelungen. Das war für mich das Erstaunliche. Ne? Aus diesem gemeinschaftlichen Tanzen heraus plötzlich zu spüren, da ist Kraft, da ist Potenzial für künstlerische Arbeit. Mhm. Genauso wie für ein Zusammenbringen von Menschen und Beziehungen wieder zu verdichten, zu stärken.
Noch kurz 2 Nachfragen. Dieser Braunkohletechnikpark. Der ist da an der Autobahn A38 ja. mit dem Bagger, der da rumsteht.
Genau,
okay.
Das ist der Bergbau.
Und vor 5 Jahren, also Sie haben Altenburg da, sind Sie immer durchgefahren. Dann gab es 93 diese Stückentwicklung, 94 dann die Premiere. Dann haben Sie das Thema erstmal ruhen lassen und vor 5 Jahren nochmal neu zugegriffen. Gab es da einen Anlass vor 5 Jahren?
Mich hat es ja immer wieder in die Region gezogen. Mhm. Ich bin immer wieder dort lang gefahren und habe immer wieder geschaut. Und letztendlich, so als Choreografin, Stückentwerferin, bin ich ja immer mit offenen Antennen in bestimmten Regionen. Ich interessiere mich eben sehr für Landschaft, Industrielandschaft ganz konkret und habe dort so Veränderungen gespürt. Und wenn man dort jetzt durch diese Landschaft fährt und spürt, dass es keine gewachsene Landschaft ist, und dass die Flüsse begradigt verlegt werden, dass wir Probleme mit dem Grundwasser haben. All das, was auf einen zukommt, wenn man sich für seine Region einfach öffnet, dann stellen sich diese Fragen. Und so war dann aufgrund meiner künstlerischen Tätigkeit, meines künstlerischen Denkens und Fühlens dann der Weg vorgegeben.
Mhm. Ich habe, wie gesagt, nochmal dieses Programmheft von 1994 durchgelesen. Da haben Sie auch was geschrieben und haben gesagt, Sie sind dann nach der Wende in der Welt rumgereist, also unter anderem USA, und haben immer geguckt so nach Menschen, die eben auch auf der Strecke geblieben sind. Spielt das für Sie immer noch eine Rolle, also dass diese Auswirkungen global gibt, wenn Sie jetzt hier vor Ort das Braunkohlethema bearbeiten?
Ganz stark. Das ist ein ganz starker Ansatz, weil der Verlust von Heimat und Lebensgrundlage für menschliches Zusammensein, für die Rohstoffausbeutung der Erde ist ja immens. Und das kommt eben ja immer wieder auf uns zu. Insofern ist unsere Braunkohleregion ja nur ein Körnchen in dem Gesamtgefüge, aber sie ist regional beispielgebend für das, was weltweit passiert. Und das war für mich auch ein ganz wichtiger Ansatz für die künstlerische Bearbeitung, als ich damit angefangen habe zu sagen, wie viel Energie wollen wir verbrauchen und was müssen wir dafür hergeben? Was muss da von unserer Lebensgrundlage geopfert werden? Und die Aggressivität, mit der letztendlich Menschen umgesiedelt werden, vertrieben werden, um an Rohstoffe zu gelangen, die steigt.
Seltene Erden
ja.
und so weiter.
Und wir verbrauchen sie. Die Frage steht, was wollen wir wirklich verbrauchen? Das ist eine Frage, wo ich meine, die muss sich jeder stellen, wenn er mit Technik umgeht, wenn er mit Strom umgeht. Ja, unsere Lebensweise ist doch der entscheidende Grund.
Mhm. Wie reagieren die Zuschauer, wenn sie in eine Aufführung kommen und das sehen? Und sind das irgendwelche Zuschauer oder sind das auch Leute, die dort gearbeitet haben? Es gibt ja noch ein anderes schönes Thema, das ist die Wismut.
Ja.
Da habe ich vor kurzem in Gera ein Stück Entwicklung gesehen. Da waren natürlich sehr viel in Anführungsstrichen Betroffene da. Aber diese Braunkohlegeschichte liegt ja schon ein bisschen weiter, für Leipzig zumindest, zurück.
Ja, dadurch, dass ich viel in der Region bin und wie ich vorhin sagte, wir ja dort unsere Tanzgemeinschaften aufbauen, kommen auch Menschen aus der Region.
Mhm.
Also wenn man das Vertrauen der Menschen dort gewonnen hat, dann ist es eine ganz enge, feste Verbindung. Und das freut mich sehr, dass diese Menschen jetzt auch gerne nach Leipzig kommen und sagen, Irina, was machst denn du da? Das wollen wir sehen.
Also jetzt Siebenbrücken, das ist ja die Aufführung im Loft, also früher Leipziger auf Theater, jetzt heißt es nur noch Loft, das Theater. Was ist das für ein Stück? Gibt es da eine Handlung oder wie würden Sie es sagen?
Das Stück besteht aus 2 Teilen. Im ersten Teil performe ich und erzähle von meinem Weg der Recherche, also von Altenburg durch den Braunkohle, durchs Braunkohleabbaugebiet, wie ich letztendlich zu dem Thema komme. Ich versuche das kurz und bündig auch mit Beispielen. Ich zeige ein Stückchen Video aus dem Stück Südraum von 1994 und gebe, ich hoffe, sehr spielerisch und leicht dem schweren Thema einen Hintergrund. Und im zweiten Teil ist das dann eine ganz starke künstlerische Bearbeitung. Man sieht sehr stark einen intensiven Zusammenhang zwischen Tanz und Musik, das Ineinandergreifen, die Dynamik, was einfache Formen, also würde ich sagen, fast Volkstanzformen, wenn man die weiterentwickelt, was die für eine Kraft, für eine Dynamik, für eine Beziehung im Raum auch aufmachen und entwickeln. Das ist ein sehr energetisches, kraftvolles Stück, was Potenzial hat, dem zeitgenössischen Tanz noch ein eigene, ja, einen eigenen Geschmack, einen eigenen Ansatz dazu zu geben.
Ich bin ja jetzt seit 2002 Theaterredakteur beim Mitteldeutschen Rundfunk. Und dann denkt man ja 5 Jahre vor der Rente auch schon so ein bisschen, was nimmst du denn mit, was hast du denn gemacht?
Ja.
So, und da denke ich dann, okay, gut, ich habe dieses fantastische Stück Sterne über Mansfeld gesehen, 2001 oder sowas war das, glaube ich. Da ging es um Kupferbergbau im Mansfelder Land, also der Tod dieses Kupferbergbaus. Wismut hatte ich schon angesprochen, gibt es auch Stücke, es gibt Treuhandkriegspanorama in Weimar, uraufgeführt vor ein paar Jahren, da ging es um Bischofferode, also um Kali-Bergbau und so weiter. Und irgendwo denke ich, ja, also im Grunde genommen schon immer, also seit Südraum, immer schon hat Theater es geschafft, hier Kritik, also hier Heimat- und Identitätsfragen zu stellen.
Ja.
Und dann kommt irgendwann 2014 Pegida und dann gibt es jetzt diese große Frage, diesen Elefant im Raum, was passiert in Sachsen-Anhalt, wenn die AfD dort an die Regierung kommt. Und dann gibt es oft so, ach Gott, das haben wir ja gar nicht gewusst, aber das ist so ein Widerspruch für mich.
Ja.
Also es gibt ja, seit das Theater hat es immer gemacht. Ja. Geht es Ihnen auch so?
Ja, mir geht es ganz stark so. Ich habe ja aber durch meine vielen Recherchen mit sehr vielen Menschen zu tun, die sich mit der Region befassen. Metropolregion Mitteldeutschland, Strukturveränderungsmillionen, die in solche Gesellschaften hineinfließen. Und selbst wenn ich mit den Menschen spreche, wenn ich die Menschen kenne und immer wieder davon erzähle, dass wir auch künstlerische Prozesse, ein Miteinander, pädagogisch-künstlerische Formate finden müssen, da sagen die ganz begeistert ja, und im nächsten Papier ist nichts davon erwähnt. Das ist einfach, das ist nicht existent, dass das ein Mittel ist, wo man auch hinhört oder was diese Menschen dann ernst nehmen. Und ich muss sagen, das kommt dort nicht an. Das kommt bei den entscheidenden Menschen, wo auch die Millionen hinfließen, nicht an, dass künstlerische Prozesse Teil unseres Lebens sind und die Menschen mitnehmen können.
Und jetzt sind wir in Sachsen und die Evaluierung dieses vielgelobten Kulturraumgesetzes steht an und eigentlich müsste man da reinschreiben, künftig eine Operette weniger, weil das interessiert nur die Ü80-Leute und dafür mehr partizipatives Theater, was hilft.
Genau, so ist das.
1994 Südraum, jetzt Siebenbrücken, also 2026, das sind über 30 Jahre. Ist das für Sie ein Abschluss oder geht das immer weiter?
Für mich war die Art der künstlerischen Bearbeitung ein sogenannter Höhepunkt. Ich hatte das Gefühl, dass ich über die vielen, vielen Jahre darauf hingearbeitet habe, jetzt so eine Art der künstlerischen Übersetzung zu finden, wie ich sie jetzt machen kann. Insofern sagt man, ja, es ist eine Essenz oder ein Zenit, hat aber nichts damit zu tun, dass letztendlich die künstlerischen Prozesse in mir ja immer weiterlaufen. Und irgendwo weiß ich, dass sie wieder Ausdruck finden.
Irina Pauls, Choreografin und Regisseurin aus Leipzig, begleitet mit Kunst und Tanz den sogenannten Strukturwandel im Leipziger Südraum. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen sehr.
Und das war unser Diskurs. Danke, dass Sie dabei waren, sagt Stefan Pietraszewski.
Wenn Sie morgen aus dem Haus gehen, passen Sie auf, wo Sie hintreten. Es könnte nämlich sein, dass auf diesem Pflasterstein schon ein Kaiser stand.
Im Jahr 973 jedenfalls besucht Otto I. die Osterpfalz in Quedlinburg ein letztes Mal.
Und möglicherweise gab Friedrich Fröbel genau an dieser Stelle seinem Konzept den Namen.
Und dort muss er gestanden haben und hat auf die Gärtchen geschaut hier in Blankenburg und hat dann ausgerufen, Kindergarten soll meine Anstalt heißen.
Bei uns in Mitteldeutschland gibt es noch so viel zu entdecken. Weltgeschichte vor der Haustür. Der MDR Kultur Podcast in ARD Sounds.